Ein Fehler. Ich würde auch gerne noch beten, bevor wir uns an das Wort begeben. Danke, Herr, dass wir hier sein dürfen und dass wir dir zusingen dürfen, wie unvergleichlich gut du bist, wie du eine Herrlichkeit und eine Größe besitzt, die alles andere überstrahlt. Mein Gebet und mein Anliegen ist, Herr, dass du uns Augen gibst, das zu sehen. Dass du uns schenkst, Herr, dass die Augen von unserem Herzen, von unseren Gedanken, dass sie geöffnet werden und dass wir diese Herrlichkeit erblicken können. Herr, wir sind in unserem Körper, der vielfach gezeichnet ist von dem, was passiert ist damals im Garten Eden, Genesis 3, ist gefallen. Wir sind weit weg eigentlich von dir. Herr, und wie du uns vorfindest, Herr, werden wir nie dahin kommen, dass wir diese Herrlichkeit von uns aus alleine erkennen können. Deswegen wollen wir beten, Herr. Erbarme dich über diese Schwachheit, die so offenkundig ist von uns. Und bitte zeige es uns, dass wir es sehen dürfen. Weil es so nötig ist, dass wir das sehen und dass wir daran festhalten. Dass du uns diese Welt erklärst, dass du uns sagst, wie die Dinge sich verhalten. Damit wir gesund sein, damit wir der Wahrheit ins Auge blicken können, dass wir uns nicht selbst betrügen. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Mach du es reich, mach du es klar. Amen. Wir sind eigentlich in Matthäus Kapitel 3 und da kommen wir auch heute hin, aber ich werd woanders beginnen heute. Und es ist so ein Text, wo man denkt, und jetzt? Ich hatte jetzt meinen Schwager gestern da gehabt und er hat mich gefragt, ja, was ich predige. Dann habe ich ihm die Verse gezeigt. Ja, interessant, daraus eine Predigt zu machen. Ja, sehr, sehr interessant. Aber wenn wir erstmal begreifen, warum Matthäus ist ja nicht so, dass er in der Klasse sitzt und einen Aufsatz schreiben muss, oder? Das Gefühl kennen manche von euch, ist noch präsenter. Bei manchen, die müssen schon tief in der Vergangenheit graben, um sich das wieder hochzuholen, was das bedeutet. Man sitzt da und man muss irgendwas sich aus den Fingern ziehen, gell? Man muss irgendwas sich ausdenken, was man da jetzt reinschreibt. Aber das ist bei der Fall bei Matthäus nicht. Das Papier war teuer damals. Er hat sich wohl überlegt, was er jetzt alles hier aufschreiben möchte. Okay? Also das ist deswegen, wenn er irgendwelche Dinge schreibt, dann haben die eine bestimmte Bedeutung, ein gewisses Gewicht. Da müssen wir darum kämpfen, müssen wir darum ringen, was für ein Gewicht steckt denn dahinter? Aber bevor wir auf Matthäus 3 zu sprechen kommen, will ich euch Jesaja 40 vorlesen. Keine Angst, nicht das ganze Kapitel, nur ein Drittel davon. Jesaja 40, und da will ich Vers 1 bis Vers 11 lesen. Ich weiß nicht, ob ihr den Propheten kennt oder wie intensiv ihr ihn kennt. Aber es ist eine interessante Botschaft, die er hier anfängt auszurichten an das Volk, nachdem er die meiste Zeit, will ich so sagen, ein Schlechtwetterprophet gewesen ist. Was heißt Schlechtwetterprophet? Hat immer halt schlechtes Wetter angekündigt. Gell? Das, was kommt, sieht nicht so gut aus, sieht nicht so rosig aus. Was hat er verkündigt? Er hat gesagt, weil das Volk so gegen Gott lebt, deswegen wird ein Gericht kommen, namentlich in einem großen und feindlichen Volk. Das kommen wird Babylon, die Babylonier, und wird sie wegführen. Aber dann, Jesaja 40, auf einmal ganz andere Töne hier. Schaut mal. Jesaja 40, Vers 1. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle seine Sünden. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Eine Stimme spricht, rufe. Und ich sage, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Für wahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenboten Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenboten Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott. Siehe, der Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Es ist noch viel weiteres, was jetzt der Text zu sagen hat. Und ich kann auch das nicht voll ausschöpfen, was hier jetzt geschrieben steht. Wir müssen uns eigentlich mal Zeit nehmen, aber es ist eine interessante Botschaft, oder? Ganz anders als das, was Jesaja über weite Strecken, sage ich mal, über weite Strecken bis jetzt gepredigt hat. Bis jetzt hat er gepredigt, das Gericht wird kommen, und jetzt sagt er auf einmal, tröstet mein Volk. Warum ist es denn zu trösten? Weil Jesaja ganz genau weiß, dieses Gericht, es wird zu 100% kommen und es wird eintreffen. Und Jesaja weiß aber auch schon, wie die Leute dann später darauf reagieren werden. Das wird denen dann nicht mehr egal sein. Versteht? Ich meine, wenn ich zu meinen Kindern sage, wenn du das weitermachst, dann wird irgendwann eine Folge daraus kommen. Und dann, ja, lalala, ich weiß schon, ja. Erst wenn es dann auf einmal da ist, dann kommt die große Reue und die großen Tränen. Oh nein, bitte die Katze nicht auf den Schrank räumen. So, ja. Also, Tränen. Und genauso war es damals auch. Kaum waren sie dann in der Gefangenschaft, dann gab es große Tränen. Gab es viel Geschrei. Psalm 139, könnt ihr es nachlesen, wenn ihr möchtet. Und dann hat Jesaja aber auch schon eine Botschaft für sie. Was ist diese Botschaft? Tröstet mein Volk. Warum Trost jetzt auf einmal? Denn es heißt hier in Vers 2 heißt es dann, der Frondienst ist vollendet, die Schuld ist abgetragen. Was damit ausgedrückt wird, ist, das Gericht, in dem sie jetzt sind, nämlich dass sie weggeschleppt worden sind nach Babylon, viele Kilometer weg von zu Hause, sagt, das wird nicht für immer bestehen. Irgendwann ist dieses Gericht dann zu Ende und sie dürfen zurückkehren. Das ist der Trost, der zugerufen wird. Und das ist allerdings eine gute Aussicht. Das ist allerdings Grund, um getröstet zu werden. Aber es ist nicht nur, dass das Ende von dieser Gefangenschaft angekündigt wird, sodass man getröstet sein kann. Was ist ein weiterer Trost, der in diesem Text drinsteckt? Der Trost, der weit darüber hinausgeht. Ich meine, ja, dann sind wir zurück in Israel und dann passiert genau das Gleiche wieder, oder? Toller Trost. Die Spirale dreht sich von vorne. Das ist doch kein Trost. Aber was für ein Trost wird noch hier in dem Text angekündigt? Schaut mal, Vers 5. Was wird dem Volk verheißen? Hier heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch, das heißt alles Lebende, miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Was können wir damit anfangen? Die Herrlichkeit des Herrn wird erscheinen. Ich weiß nicht, wie oft sie euch schon erschienen ist. Was könnt ihr mit diesem Begriff anfangen? Was bedeutet es, Herrlichkeit des Herrn? Jetzt ist es wieder ganz nützlich, wenn wir bewandert sind in der Schrift, wenn wir schon oft gelesen haben, dann dämmert uns schon langsam ein bisschen was. Herrlichkeit des Herrn, wo erscheint sie denn ganz oft? Zurückblättern. Noch weiter kommen wir irgendwann zu 2. Mose. Ja, da lesen wir von verschiedenen Begebenheiten, wo die Herrlichkeit des Herrn erschienen ist. Und wie war das bei diesen Begebenheiten? Hat man das gemerkt oder hat man es nicht gemerkt? Ich sag mal so, Mose und Aaron und die Führer des Volkes, die Leiter, sind mal wieder kurz davor, gesteinigt zu werden. Die Leute haben schon die Steine in der Hand und sind voller Wut und sagen, okay, jetzt steinigen wir sie. Dann heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn erschien am Eingang des Zeltes der Begegnung. Was passiert auf einmal? Die Hand sinkt, alle drehen sich um, also es ist eine Unterbrechung, eine Pause, und alles richtet sich auf die Herrlichkeit des Herrn, die erscheint. Also es ist der Alltag wird unterbrochen und es passiert etwas Außergewöhnliches, etwas Besonderes. So etwas wird hier angekündigt. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Was heißt offenbaren? Wird sich zeigen, wird sichtbar sein. Ja, was wird denn das sein? Ja, also wir kennen uns ein bisschen aus, Jesaja, die ganzen Ereignisse, die in der Wüste damals passiert sind, sind schon lange vorbei. Was ist denn jetzt da, was denn da passieren wird? Was kann man sich denn da vorstellen? Vielleicht wie beim Berg Sinai, dass das Ganze bebt und der Berg zerschmilzt, ja sozusagen. Oder was passiert? Oder im Tempel, 2. Chronik 7, wer es dann irgendwann mal lesen will, oder 1. Könige 8, wenn die Herrlichkeit kommt und den Tempel erfüllt, oder? Ja, das sind Offenbarungen der Herrlichkeit des Herrn, oder? Aber jetzt lass uns mal ein bisschen überlegen. Wir wissen, die Schrift erfüllt sich. Also es ist nicht so, dass das einfach irgendwas gesagt wird und dann wartet man, es trifft aber nie ein. Wir wissen, das erfüllt sich. Wann hat sich denn das erfüllt? Ich meine, lassen wir die Ereignisse so durchgehen im Alten Testament. Was ist danach denn noch gekommen? Nach Jesaja, in Babylon. Wo hat sich denn die Herrlichkeit so in Babylon offenbart? Dass alles Fleisch es gesehen hat. Ja, du sagst Hesekiel, okay, Hesekiel hat die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Hast du nicht alles Fleisch gesehen? Das hat Hesekiel gesehen, in einer besonderen Situation. Aber welche Ereignisse, blättern wir mal weiter, kommen sie zurück dann? Ist die Rückführung vielleicht? Sie werden zurückgeführt unter Esra, unter Nehemia. War das die Offenbarung der Herrlichkeit des Herrn? Nee, nicht so wirklich. Aber dann, Nehemia richtet die Stadtmauer auf. Das vielleicht, oder? War das die Offenbarung der Herrlichkeit? Nee, gell? Aber dann bauen sie den 2. Tempel auf. Dann wird der Tempel aufgebaut, dann wird er eingeweiht. Und da offenbart sich die Herrlichkeit, oder? Nein. Das ist interessant, oder? Zelt der Begegnung, zack, als es eingeweiht wird, 2. Mose 40, erfüllt den Raum. Die Herrlichkeit wird offenbart. Was ist dann, wie gesagt, was ich schon zitiert habe, in Salomo, als er den Tempel einweiht, die Priester wollen gehen, den Dienst machen. Können sie nicht. Die Herrlichkeit des Herrn offenbart sich. Was ist bei der Einweihung vom Tempel? Nichts. Nichts. Hat sich nicht offenbart, die Herrlichkeit des Herrn. Ja, aber was denn dann? Und was ist danach passiert in der Geschichte, wo wir noch sagen können, ja, das wird wahrscheinlich das sein. Es gibt eigentlich in der ganzen Geschichte des Alten Testaments nichts, wo wir sagen könnten, das könnten wir darauf beziehen. Aber es wird trotzdem sehr fest zugesagt, oder? In Vers 6 bis 8, was wird da gemacht? Das ganze Volk ist wie Gras und so weiter. Was bedeutet denn das? Was will er denn damit sagen? Ich meine, hat er jetzt einfach ein neues Thema, ein neues Kapitel aufgeschlagen? Wie steht es im Zusammenhang mit der Verheißung, dass Gottes Herrlichkeit sich offenbaren wird? Schaut mal, wenn er sagt, alles Fleisch ist wie Gras, was bedeutet das? Ist euer Steak aus Bio-Gras hergestellt, oder? Was will er damit sagen? Was ist mit dem Gras? Das Gras bei uns finden wir die ganze Zeit, kannst rausgehen, ist Gras da, ja? Beim Volk Israel damals, wie war das mit Gras? Also es ist heute da und sieht gut aus, weil es gestern geregnet hat und dann regnet es 2 Wochen nicht und dann regnet es 2 Monate nicht und dann was ist mit dem Gras? Dann ist es so ein bisschen, wie wir es ein bisschen Geschmack bekommen haben, ja, jetzt erst durch die ganze Dürre in der letzten Zeit. Dann ist es vertrocknet, dann ist es nicht mehr da. Es geht hier um die Vergänglichkeit von allem, von der ganzen Schöpfung, von allem, was wir vorfinden. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Der Mensch, er ist heute da. Und wie viele Generationen haben schon gelebt? Sind alle verwelkt, nicht mehr da. Jakobus sagt, wie ein Hauch, wie so ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist. Aber was ist im Gegensatz dazu? Aber das Wort des Herrn, in Vers 8, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Versteht ihr, das Wort ist wie ein Baum des Lebens, der in der ganzen Schöpfung steht, die alle vergeht. Aber das Wort des Herrn, er sagt, das bleibt, da kannst du dich darauf verlassen. Das bleibt bestehen. Das wird nicht irgendwie hinfällig werden. Das wird nicht überarbeitet werden. Das wird nicht abgeschafft werden. Das wird feststehen. Was bedeutet, es wird eintreffen. Vers 5 wird eintreffen. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Verlass dich drauf. Da werden Generationen hingehen, werden sie sterben. Aber das Wort wird eintreffen. Was für eine Zusage, oder? Damit wir nicht verwechseln, mit was dieses Ereignis zu tun haben könnte, werden uns so Begleiterscheinungen genannt. In dem Text. Wird uns gesagt, woran wir erkennen werden, dass jetzt diese Zeit da ist, oder? Schau mal Vers 11 zum Beispiel. Und ihr wisst, die meisten von euch, die mich kennen, wissen, worauf ich hinaus will. Ist klar, was für eine Offenbarung der Herrlichkeit des Herrn das ist, oder? Jesus Christus, unserem Herrn. Dass er auf diese Erde kommt. Schaut mal in Vers 11. Heißt es, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Und Jesus kommt in Johannes 10. Sagt er was? Ich bin der gute Hirte. Warum denkt ihr, sagt er das? Weil er uns einen Seitenhieb gibt und sagt, schau, geh wieder zurück, blätter ins Alte Testament, schau, was verheißen ist. Ich bin der Hirte. Was wird noch angekündigt? Es ist eine Begleiterscheinung, dass er, der kommt, dass er ein Hirte sein wird. Was wird aber noch angekündigt in Vers 3? Schaut mal. Und das ist bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, oder ob ihr das wahrgenommen habt, dass wir es jetzt erstmal durchgelesen haben. Aber das ist bemerkenswert, was hier verheißen wird. Vers 3, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Ja, ist gut. Wird halt einer vorher in der Wüste ein bisschen rumschreien, rumbrüllen. Okay. Ist das was Besonderes oder ist es nichts Besonderes? Frage. Also es wird hier gesagt, bevor die Herrlichkeit des Herrn eintreffen wird, wird einer da sein, der hinausrufen wird und der den Weg bereiten wird, der vorbereiten wird. Jetzt geht mal in euren Kopf durch. Abraham. Hat der Abraham einen gehabt, der ihm den Weg vorbereitet hat? Hat der Abraham einen gehabt, der so den Teppich für ihn ausgerollt hat, vorbereitet hat, dass Abraham kommen konnte? Nee, oder? Was ist mit den anderen groß? Was ist mit Mose? Ein Prophet wie Mose. Ein gewaltiger Mann Gottes, der das Volk gerettet hat, da wurde er vorbereitet. Also kaum, oder? Nicht, bei weitem nicht auf diese Art und Weise. Wenn es prophetische Ankündigungen gibt, dann, dass da einer kommen wird, ja okay, aber nicht auf diese Art und Weise, dass einer extra dafür abgestellt ist, nur dafür. Welche Aufgabe, ich sage schon voraus, es geht um Johannes den Täufer, ja? Welche Aufgabe hatte Johannes der Täufer? Gar keine andere, als nur einen Teppich auszurollen, den Weg zu bereiten für ihn. Du denkst, was ist das für eine Aufgabe? Ist das nicht ein bisschen wenig? Ist da nicht ein bisschen mehr Potenzial, Johannes, drin? Ey, das ist bemerkenswert, seht ihr? Und welches Ereignis wurde von einem extra dafür einfach nur, der sich hingestellt hat, gesagt, bereitet euch vor, jetzt erscheint die Herrlichkeit des Herrn. Es ist einzigartig, es ist absolut einzigartig in der Bibel. Und auch sonst, ich denke immer wieder nach, kann es sein, dass es sich vielleicht irgendwann wiederholen wird? Weißt du, wenn man lang genug wartet, vielleicht in der Geschichte, wird es irgendwann nochmal passieren, vielleicht, oder? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in der Geschichte nochmal passieren wird? Versteht ihr, was ich meine? Es ist eigentlich absolut undenkbar. Aber was wird er denn tun? Was wird er denn machen? Es ist ein bisschen komische Sprache, oder? Hier, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Wir merken schon, Gott wird kommen in irgendeiner Weise. Er wird einziehen. Und dann müssen wir jetzt die Straße vorbereiten. Also müssen wir irgendwie zum Straßenbauamt gehen und schauen, die ein bisschen sagen, wir hätten hier ein großes Projekt, weil der König kommt, müssen ein paar Berge ein bisschen auf die Seite tun, müssen ein paar Täler mit dem Schutt auffüllen. Um was geht es denn? Versteht ihr? Ist hier gemeint? Also das Problem ist, wenn ein König kommt, versteht ihr, dann muss er einen guten Weg haben, oder? Was sind Berge, was sind Täler für uns oft? Ja, für uns ist es schöne Wanderung, gell? Wenn wir die Zeit haben, aber wenn wir irgendwo hinkommen wollen und nicht in erster Linie die Natur oder irgendwas genießen wollen, dann sind es oftmals Hindernisse, oder? Stell dir vor, ein großer Berg, gibt es vielleicht einen Pass auf 2000 Meter Höhe oder irgendwo, aber das ist, wenn du jetzt nicht irgendwie mit dem Auto oder so unterwegs bist, das sind unüberwindbare Hindernisse. Stell dir vor, du stehst vom Grand Canyon, ein Tal, es ist ein unüberwindbares Hindernis. Ja, du denkst, es ist gar nicht so weit weg bis da nach drüben. Aber das, was dazwischen liegt, verhindert das, also das macht das zu einem unüberbrückbaren Hindernis. Aber, also das betrifft uns Menschen, oder? Aber was ist mit Gott? Sind das für Gott unüberwindbare Hindernisse so? Stört das Gott? Wenn er kommt, sagt er, ich kann fein nicht kommen, bevor ihr die Berge da ein bisschen mehr eben gemacht habt. Ernsthaft? Ich glaube, wir wissen, dass es darum nicht geht, oder? Was steht in Jesaja 40, Vers 15, in dem gleichen Text, wo wir eigentlich sind? Ein bisschen später. Schau mal, Jesaja 40, Vers 15, ein paar Verse weiter. Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Seht ihr das? Sind Berge, sind Täler ein Problem für Gott? Macht nur so und dann ist das alles eben. Worum geht es? Worum geht es, ihr Lieben? Wenn wir Micha 1 können wir aufschlagen, da steht es auch, wie die Berge alle weichen, wie die ganze Natur Gott bei weitem nicht standhalten kann. Aber worum geht es? Es geht um geistliche Hindernisse. Seht ihr, das ist ein Bild. Es geht um geistliche Hindernisse. Wenn der König kommt, wenn Gott kommt, dann muss man geistliche Hindernisse aus dem Weg räumen. Versteht ihr das? Was sind denn so geistliche Hindernisse? Bleiben wir auch in Jesaja, ein paar Kapitel weiter. Jesaja 59. Hätte ich schon auch öfter mal gehört. Jesaja 59. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten. Sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören. Sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Also, wir sehen, was ist das Problem? Warum sagt er hier, warum hört Gott nicht? Warum ist sein Arm zu kurz zu retten? Das heißt, hat er nicht genug Kraft, um zu retten? Er sagt, nein, das Problem sind die Sünden. Die haben eine Scheidung gemacht, eine Trennung. Die haben Berge, die haben Täler geschaffen, die zwischen uns und Gott stehen. So, was wird die Aufgabe von dem sein, der da kommt? Er wird dafür sorgen, dass die Täler aufgefüllt werden, dass die Berge erniedrigt werden. Dass es eben gemacht wird. Wie hat er das getan? Wie werden diese Hindernisse beseitigt? Jetzt müssen wir wieder zurück, Matthäus 3. Viel Anlauf genommen, sind wir da. Matthäus 3, Vers 1. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste. Jetzt sehen wir, warum es wichtig ist, dass er in der Wüste predigt, oder? Weil genau das angekündigt worden ist. Er predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Wie werden die Täler beseitigt? Wie werden die Berge eben? Tut Buße. Kehrt um. Seht ihr das? Tut Buße. Und dann heißt es hier, Vers 3, denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist. Jetzt zitiert er unsere Stelle, Matthäus. Der spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Es ist interessant, alle, wenn ich mich nicht täusche, dann sind es alle vier Evangelisten, die diese Stelle auf Johannes den Täufer auslegen und sagen, schaut mal, hier erfüllt sich, was Gott vorher gesagt hat. Könnte es wichtig sein? Ja, ich denke schon. Wenn alle darauf ein Schwergewicht legen und sagen, schau mal, hier hat sich das erfüllt, dann könnte es, denke ich, wichtig sein. Und wir sehen, was für eine geniale Art und Weise sich das Wort, diese Verheißung hier in Jesus erfüllt. Nicht nur, dass die Herrlichkeit des Herrn sich offenbart, sondern auch, dass einer es vorher ausrufen würde, dass er einen Weg bereiten würde. Das erfüllt sich hier. Wenn das nicht der Fall wäre, dann müssten wir hergehen und sagen, ja, wenn Jesus wirklich der sein will, warum war denn da keiner, der da vorher gerufen hätte? Warum war denn da keiner, der vorher das bekannt gemacht hätte? Das steht ja geschrieben, oder? Es steht übrigens nicht nur einmal geschrieben. Wir werden nachher eine weitere Stelle angucken, wo es nochmal gesagt wird. Also allein, dass da einer auftritt und in der Wüste ruft und dass er zur Umkehr aufruft, zur Buße aufruft, das ist schon ein herrlicher Beweis, dass Jesus wirklich der Messias und wirklich der Retter ist. Aber was noch? Er setzt noch einen drauf. Schaut mal. In Matthäus 3, Vers 4. Habt ihr jetzt gerade, als wir drüber... Ist interessant, gell? Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. So. Interessant. Gut, dass wir wissen, wie Johannes ausgesehen hat. Vielleicht wird es ja mal wieder Mode. Vielleicht wird es ja mal wieder Trend. Kann man sagen, schon wie Johannes der Täufer. Kamelgewand und dann Gürtel drum, Ledergürtel. Ja, perfekt. Ey, was soll das? Warum wird das hier gesagt? Wissen wir, wie Jesus ausgesehen hat? Was Jesus getragen hat? Er hat halt ein Gewand getragen, aber was für eins das war? Das haben sie später zerteilt, gell? Aber was für eins das war? Keine Ahnung. Was haben die Apostel getragen? Keine Ahnung. Versteht ihr? Warum ist die Kleidung wichtig? Warum ist die Kleidung entscheidend? Es war etwas, was aufgefallen ist an Johannes. Einer hat gesagt, das war so die normale Kleidung. Das glaube ich nicht. Sonst hätte er es nicht geschrieben. Es war etwas, was augenfällig an Johannes war. Es war etwas, der ist aber ein bisschen anders angezogen. Komisch. Es war ein bisschen ein Markenzeichen, würde ich sagen, von ihm. Ja, es gibt so ein... Es ist interessant, gell? Bei manchen Sachen... wie Leute sich anziehen, da sagst du, oh, wenn du den schon von Weitem siehst, der trägt immer das und das, trägt immer irgendwelche Cowboy-Stiefel oder irgendwas, kann man schon von Weitem erkennen. Und es gab aber schon einmal einen, der so ein Markenzeichen hatte. Lass uns mal lesen, 2. Könige. 2. Könige 1. Ist noch nicht so lange her, dass in unserer Bibellese dort vorbeigekommen sind. 2. Könige 1. Da heißt es von Vers 1: Und Moab brach mit Israel, nachdem Ahab tot war. Also, wieder mal Völkerzwist. Und Ahasja, das ist eigentlich der König von Juda damals gewesen, nee, von Israel damals gewesen. Ahasja fiel in seinem Obergemach in Samaria durch das Gitter und wurde krank. Also unfallkrank. Und dann sandte er einen Boten, sagt zu ihnen: Geht hin, befragt den Baal Sebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. So. Gute Idee, schlechte Idee. Befragten Baal Sebub. Baal Sebub war ein Götze. Da redete der Engel des Herrn zu Elia, dem Tischbiter: Mache dich auf und geh hinab den Boten des Königs von Samaria entgegen und sage zu ihm: Gibt es denn keinen Gott in Israel, dass ihr hingeht, um Baal Sebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum, so spricht der Herr, von dem Bett, das du bestiegen hast, wirst du nicht herunterkommen, sondern du musst sterben. Elia ging hin. Als dann die Boten zum König zurückkamen, sagte er zu ihnen: Warum seid ihr denn schon zurückgekehrt? Sie sagten zu ihm: Ein Mann kam herauf uns entgegen und sagte zu uns: Geh zum König zurück, der euch gesandt hat, und rede zu ihm. So spricht der Herr: Gibt es denn keinen Gott in Israel, dass du hinsendest, um Baal Sebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum wirst du von dem Bett, das du bestiegen hast, nicht herunterkommen, sondern du musst sterben. Also interessante Begegnung. Da sagte er zu ihnen, schaut mal, wie war das Aussehen des Mannes, der euch entgegenkam und diese Worte zu euch redet? Da sagt er: Ja, das kommt mir verdächtig vor. Wie hat er denn ausgesehen? Sag mir mal. Sie sagt zu ihm: Es war ein Mann mit einem haarigen Mantel bekleidet und an seinen Hüften gegürtet mit einem ledernen Schurz oder mit einem ledernen Gürtel. Ja? Da sagte er: Das ist Elia, der Tischbiter. Also musste er nur ein bisschen beschreiben, was er getragen hat, dann wusste er sofort, wer das war. War ein Markenzeichen von Elia. Ein Kamel, ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Schurz oder einen ledernen Gürtel getragen hat. So, was schließen wir daraus? Ja, der Johannes, der hat das gewusst und hat halt gesagt: Oh, er hat einen guten Stil gehabt, der Elia. Der ist mein Vorbild. Will ich auch mich mal so anziehen wie er. Keinen schlechten Geschmack gehabt. Bevor das Alte Testament endet, kriegen wir eine Verheißung. Wenn ihr Kraft habt und es aufschlagen wollt, dann macht das gerne. Maleachi Kapitel 3. Maleachi ist nicht schwer zu finden. Wenn ihr Matthäus 3, wo wir jetzt sind, da habt ihr ja sowieso euren Finger und schon immer dran. Einfach 3 Seiten oder so zurückblättern, sind wir in Maleachi 3. Das letzte Buch im Alten Testament. Und das ist interessant, fand ich. Hat einer gesagt, das fand ich auch. Ja, es ist wirklich interessant zu hören, was Gott am Ende, am Abschluss des Alten Testamentes noch zu sagen hat. Versteht ihr? 400 Jahre wird Gott nichts mehr sagen. 400 Jahre Schweigen im Wald. Nichts mehr. Keine Botschaft mehr, keine Anweisung mehr von Gott. 400 Jahre. Das ist keine geringe Zeit, oder? Ich meine, einfach 400 Jahre zurück sind wir schon fast bei der Reformation, noch ein bisschen mehr, ja. 500 bräuchten wir, aber 400 Jahre. Was sagt Gott jetzt? Das gibt er ihnen mit auf den Weg, bis die Herrlichkeit des Herrn sich offenbaren wird. Lass uns gucken, Maleachi 3. Maleachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereitet. Das gleiche nochmal. Wie schon in Jesaja, oder? Ich sende meinen Boten, ich werde ihn vorher schicken, dass er meinen Weg vorbereitet. Und dann wird einiges geschrieben, was dann passieren wird und wie genau das ablaufen wird. Wir haben nicht die Zeit, alles durchzugehen, aber das nehmen wir wahr. Es wird wieder ein Bote angekündigt, der den Weg bereitet. Und wenn wir dann durchlesen, weiter, dann kommen wir in Vers 22, die letzten drei Verse. Die letzten drei Verse des Alten Testaments. Was steht da geschrieben? Und das klingt schon so, gell? Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose. Das klingt wie Abschied. Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb, das ist das gleiche wie Sinai, der gleiche Berg, für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er, das heißt dieser Elia, wird das Herz der Väter zu den Söhnen, das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Also wie gesagt, damit es nicht so ist, wenn ich komme und ich komplett einfach gleich Gericht üben muss, wird da einer kommen, der diese Berge bereiten wird, der diese Berge platt machen wird, der den Weg vorbereiten wird. Okay? Und was für einer wird das sein? Ich sende euch den Propheten Elia. Oh, interessant. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass Elia aus seinem Grab wieder aufersteht und Elia 2.0 leben. Das zweite Mal darf Elia auf dieser Erde leben und darf wirken und etwas bewirken. Ist das das? Ich glaube es eigentlich nicht. Wenn in Stellen zum Beispiel wie in Jeremia 30, Vers 9, das braucht ihr jetzt nicht aufschlagen, ich werde es jetzt nicht lesen, aber da heißt es, ich werde David erwecken, damit er auf dem Thron sitzt und das Volk regiert. Denkt ihr, dass tatsächlich so David wieder aus dem Grab dann aufersteht und auf dieser Erde wieder auf den Thron setzt und regieren wird? Oder ist gemeint, dass da ein Nachkomme von David, der eine Herrschaft ausüben wird, die in vielen Teilen sehr, sehr ähnlich ist, wie David sie gemacht hat? Oder dass so einer aufstehen wird, dass Gott so einen aufstehen lassen wird? Absolut, um das geht es. Es geht nicht darum, dass ein toter David oder ein toter Elia wieder zum Leben kommt, aber dass einer, dessen Dienst oder dessen Leben, dessen Funktion genauso ist wie Davids oder wie Elias. Dass der aufstehen wird und dass der einen Dienst, eine Funktion ausüben wird. Deswegen heißt es, als der Johannes der Täufer angekündigt wird, dem Zacharias, dann heißt es, der wird erwirken in dem Geist und in der Kraft des Elia. Das heißt im Geist und in der Kraft des Elia. Und wisst ihr, das ist interessant, wenn die Menschen damals auch viele Dinge nicht begriffen haben, die Juden, oder? Haben sie viel Durchblick schon gehabt über alle Dinge? Nee, gell? So wie wir kämpfen und ringen, Durchblick zu bekommen in all diesen Dingen. Aber wisst ihr, eins haben sie gewusst. Bevor der Messias kommt, muss Elia kommen. Das haben sie verstanden. Das ist interessant, oder? Das war sonnenklar. Als Jesus in Matthäus 16 fragte die Jünger, als aber Jesus, Vers 13 heißt es, als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen diese Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige sagen Johannes der Täufer, weil der war damals schon gestorben, sagen sie, dann ist der wieder auferstanden. Andere aber Elia. Warum ausgerechnet Elia? Hätte auch Mose sein können oder sonst jemand, oder? Andere aber Jeremia oder einer der Propheten. Also Jeremia steht die beispielhaft für die anderen Propheten, aber Elia ist der auf den sie als erstes kommen. Warum? Weil es völlig klar war, also bevor der Messias kommen wird, bevor Gottes Herrlichkeit, um Jesaja 40 zu reden, bevor diese Herrlichkeit sich offenbaren wird, wird ein Elia kommen. Und deswegen übrigens, wenn wir Johannes 1 nachschlagen, kommen dann auch die Pharisäer zu Johannes dem Täufer am Anfang und stellen ihm ein paar Fragen. Denn das ist denen nicht so arg recht, dass der da die ganze Zeit Leute tauft und dass alle zu ihm hinströmen. Davon werden wir was auch in unserem Text noch lesen. Aber schaut mal, Johannes 1, Vers 5, Vers 19 heißt es, und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Der Bekannte und leugnete nicht, und der Bekannte, ich bin nicht der Christus. Also das haben viele, viele haben gedacht, oh, das muss der Christus schon sein. Nein, 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 ich bin nicht der Christus. Ich will es in aller Deutlichkeit gesagt haben, dass keine Verwechslung entsteht. Ich bin nicht der Christus. Sie fragten ihn, ja, was denn dann? Bist du Elia? Seht ihr, interessant, oder? Das Erste, was kommt, bist du Elia? Was sagt Johannes dann? Interessant, gell? Der antwortet, nein. Ja, ja, was jetzt? Wisst ihr, was die eben gedacht haben, die Pharisäer? Die haben genau dieses Verständnis gehabt. Ja, Elia wird dann auch von den Toten auferstehen und wird dann eben einen Dienst tun. Er sagt, nee, ich bin Johannes der Täufer, ich bin nicht ein wiederauferstandener Elia. Versteht ihr? Ich bin nicht leibhaftig Elia. Nicht so, wie ihr euch das ausrechnet, nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Nee, der bin ich nicht. Und die sagen, bist du der Prophet und so weiter, ja. Der Prophet bezieht sich auf 5. Mose 18, einen Propheten wie mich wird der Herr euch senden. Sagt er auch, nee, bin ich auch nicht. Und dann sagt er, ja, was denn dann? Was sagst du von dir selbst? Jetzt schaut, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn. Was wird zitiert? Jesaja 40. Es ist also eine klare Ansage von Johannes. Nein, ich bin nicht ein wiederauferstandener Elia, ich bin nicht ein reinkarnierter Elia. Und doch, was sagt Jesus später über ihn? Matthäus 11 fällt ein sehr eindeutiges Urteil, dass wir wissen, diese Stelle aus Maleachi 3, dass ein Elia kommen wird, das ist in Johannes erfüllt. Matthäus 11, da geht es auch nochmal um Johannes den Täufer, da werden einige interessante Dinge noch über ihn entdecken, bis wir dorthin kommen. Da sagt er in Kapitel 11, Vers 14 oder Vers 13, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, wenn ihr es verstehen könnt, wenn eure Herzen bereit sind, es zu begreifen, er ist Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Wer es hören kann, wer es verstehen kann, der begreife es. Übrigens, dasselbe zu uns gesagt. Wer Ohren hat, der begreife das. Sagst du, Elia, hin und her, ist doch völlig egal. Wer Ohren hat, der höre es. Wenn du es annehmen kannst, wenn du es verstehen kannst, er ist Elia. Ja, aber so what? Dann ist er halt Elia. Okay, toll. Ich finde es erstaunlich und ich finde es bemerkenswert, wie viel Schwergewicht alle Evangelisten darauf legen. Schaut, jetzt ist Elia da. Und wenn jetzt Matthäus hier sagt, schaut mal, er hatte ein Gewand von Kamelhaaren und er hat einen ledernen Gürtel, dann ist das wieder ein Wink mit dem Zaunpfahl. Hier ist Elia. Hier erfüllt sich Gottes Wort, was er vorher gesagt hat. Was für eine Schlussfolgerung ziehen wir daraus? Wie gesagt, jetzt ist er halt Elia. Wunderbar, schön. Aber was jetzt? Was bedeutet das denn, wenn er Elia ist? Wenn Johannes der Täufer dieser Elia ist? Es bedeutet nichts anderes, als dass Jesus die Offenbarung dieser Herrlichkeit ist. Dass Jesus derjenige ist, der da angekündigt worden ist. Dass in Jesus das alles sich erfüllt. Du sagst, oh, schon wieder so eine Überraschung. Hätte ich nicht gedacht. Das ist das Problem, ihr Lieben. Dass wir denken, wir haben schon alles verstanden. Wir wissen immer schon, wo das Pferdchen rausläuft. Haben wir wirklich diese einfache Botschaft verstanden, dass Jesus der Christus ist? Ihr Lieben, wenn das sich in unser Herz durchdringt, wisst ihr, was für... Schaut euch die Jünger an, nachdem sie es einmal wirklich begriffen und haben vom Heiligen Geist erfasst worden sind. Wisst ihr, was passiert ist in Apostelgeschichte 1, 2, 3, 4, 5? Dies war nicht zu halten. Die war nicht zu halten. Wenn Jesus die Offenbarung dieser Herrlichkeit ist, was machen wir dann jetzt heute? Was ist mit uns? Also ich will zwei Dinge, zum Abschluss will ich euch zwei Dinge mit auf den Weg geben. Was fangen wir damit an? Punkt 1, will ich euch Mut machen, dass wir uns mit Matthäus jetzt auf den Weg machen. Er hat uns schon viele Dinge hier gesagt, aber jetzt, spätestens Vers 13, wird es dann sein, Jesus selbst tritt auf die Bühne. Und Matthäus zeigt uns die Offenbarung dieser Herrlichkeit. Er macht es uns deutlich, er verkündigt es uns, er zeigt es uns. Meine Bitte an euch und an mich und an uns alle ist, dass wir uns auf den Weg machen, um diese Herrlichkeit mit Matthäus zusammen zu entdecken und uns von ihm lehren lassen, was für eine Herrlichkeit das ist. Ich musste daran denken, dass es nämlich auch so sein kann, ihr Lieben, schaut mal, es heißt, und alles Fleisch wird es sehen. Haben alle Leute Jesus gesehen? Ja, sie haben ihn in dem Sinne alle gesehen. Konnten sie sehen, wie er läuft, konnten sie sehen, wie er predigt. Irgendwann haben sie ihn alle am Kreuz gesehen. Versteht ihr, was ich meine? Alle konnten es mit ihren Augen beobachten. Was ist das Problem gewesen? Du kannst Jesus vor Augen haben. Die Herrlichkeit kann sich vor deinen Augen offenbaren und du kannst doch am Ende schreien, kreuzige ihn. Seht ihr das? Weil du die Herrlichkeit nicht darin siehst. Weil du nicht begreifst, was das Besondere ist. Du sagst, ist er halt ein Prediger. Ja, hat er halt gute Sachen bewirkt. Ja, ist schön. Aber wenn wir nicht begreifen, dass er der Christus ist, wenn wir nicht begreifen, dass er der einzige Retter ist auf dieser Welt, wenn wir nicht begreifen, dass er der König der Könige, der Herr der Herren ist, dann werden wir uns am Ende wiederfinden in denjenigen, die schreien, kreuzige ihn. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hat so viel Gutes in meinem Leben gewirkt. Wie viele waren da von denen, die er geheilt hat? Wie viele waren da von denen, die ihn erlebt haben? Aber als das Blatt sich wendet, als der Wind von einer anderen Richtung weht, wie viele waren da zur Zeit, als Nationalsozialismus aufkam? Weißt du, die waren in den Kirchen, aber der Wind dreht sich, der Wind ändert sich und auf einmal, ja, nicht mehr viel da. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir nicht überzeugt worden sind, wenn wir nicht erfasst worden sind von dieser Wahrheit, dass Jesus der König der Könige ist, dann wird sich unsere Meinung drehen, so wie es eben passt. So wie es passt. Also das ist das Erste. Lasst uns hingehen, dass wir wie Johannes dann hingehen können und sagen, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, es zeltete unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, als die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. 1. Johannes 1, wir haben sie betastet, wir haben es mit unseren Augen gesehen, wir haben mit unseren Ohren gehört. Wer Ohren hat, der höre, ihr Lieben, wer Ohren hat, der höre und der begreife es. Was ist das Zweite, wozu ich euch ermutigen und auffordern möchte? Wenn wir wissen, dass dieser König kommt, dann lasst uns das tun, was hier aufgefordert ist zu tun. Das ist die Aufforderung, tut Buße. Lasst uns den Weg bereiten. Lasst uns diese Hindernisse, lasst uns diese Dinge ausräumen. Nicht als dass wir selber in unserem Leben aufräumen könnten, in dem Sinne. Aber in dem Sinne, dass wir uns demütigen vor Gott, dass wir eingestehen, dass da Dinge da sind, dass da Hindernisse da sind. Dass wir anfangen zu sagen, Herr, ich will, dieser Berg war für mich wichtig, diese Sünde, an der habe ich geklammert. An dem habe ich festgehalten, an dieser Gewohnheit, an diesem Ding. Aber ich weiß, du kommst, ich will es loswerden, ich brauche es nicht mehr. Sich demütigen, sich klein, wie es hier heißt, Buße tun. Wir haben letztes Mal ein bisschen angeschaut, was das bedeutet, Buße zu tun. Wie kann das gehen? Wie kann das aussehen, Buße zu tun? Schaut mal, Vers 5 und Vers 6. Ich dachte, wir machen nur Vers 4, aber das nehmen wir noch mit. Vers 5 und Vers 6. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem, ganz Judäa und die Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Warum haben die sich damals taufen lassen? Was haben sie damit zum Ausdruck gebracht? Sie haben damit zum Ausdruck gebracht, dass sie diese Botschaft, die Johannes verkündigt hat, dass der König jetzt kommt, dass sie dem glauben und dass sie
dass sie dieser Aufforderung nachkommen wollen, die Berge, die Sünde auszuräumen. Sie haben gestanden, ja, ich bin ein Sündiger und ich bin ein verlorener Mensch und ich brauche diesen König. Ich brauche diesen König, ich brauche seine Rettung. Das ist ein öffentliches Bekenntnis, versteht ihr? Das ist ein ganz klar, ich bin es. Ich bin der Schuldige. Das ist ganz untypisch, oder? Wenn ich meine Kinder, jetzt ist noch wahrscheinlich zu früh, ja, aber fünf Jahren stellen sie alle zusammen irgendwas an, stelle ich sie in eine Reihe auf, sage, wer ist schuld? Alle stricken. Nein, das macht man eigentlich nicht. Das macht keiner. Aber wenn wir vom Geist überführt worden sind, dann sagen wir, okay, streck die Waffen. Ich war's. Das ist Buße tun, ihr Lieben. Das ist Buße tun. Und wie wunderbar, wie gut ist es, wenn wir es direkt diesem König, der gekommen ist, dessen Herrlichkeit schon offenbart worden ist, wenn wir es direkt ihm sagen und bekennen können. Wie gut ist das? Weil wir wissen, dass wir durch sein Blut versöhnt sind, dass durch sein Blut die Sachen wirklich ausgeräumt werden können. Weil kannst du Berge beseitigen? Kannst du Täler auffüllen? Ja, so im Sandkasten schon, ja. Aber wer kann Sünde beseitigen? Wer kann das aufräumen? Allein das Blut des Lammes, Jesu. Deswegen meine Aufforderung, wenn du bist mit Gott noch nicht versöhnt bist, dann tu diese Buße, kehr um. Lass es alle wissen, dass du dich taufen lässt. Vielleicht ist das noch dran in deinem Leben, ich weiß es nicht. Aber auch bei uns in unserer Taufe, auch wenn das nicht alles abdeckt, was mit der Taufe zum Ausdruck gebracht wird. Aber 1. Petrus sagt, es ist nicht ein Abwaschen der Unreinheit des Fleisches, das heißt nicht, es ist einfach ein Saubermachen. Es ist die Bitte um ein gutes Gewissen an Gott. Das wird in der Taufe eigentlich zum Ausdruck gebracht. Ja, kehr um, lass dich taufen. Damit es klar ist nach außen für alle. Aber eben auch an uns Christen. Die wir doch Jesus glauben und die wir ihm nachfolgen, die wir ihn lieben und die wir wissen, der König kommt ein zweites Mal. Und ich weiß, ich würde sagen, ja, ist schon wieder das Gleiche. Ja, aber er kommt, ihr Lieben, er kommt. Und da wird er nicht verborgen, und dann wird es keiner sehen. Ja, wie heißt das dann? Wie ein Blitz, oder? Ausfährt, überall hin sichtbar sein wird. Es wird offenkundig sein für alle. Wie gut und wie nötig ist es, dass wir uns vorbereiten und dass wir uns ausrichten auf das. 1. Petrus als Abschluss. 1. Petrus 1, Vers 13, da heißt es, deshalb, wie Johannes, gell? Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, macht euch bereit, ihr Lieben, seid nüchtern, und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Jesu, es wird sich offenbaren. Für uns, die wir ihn glauben und die wir lieben, wird es eine Offenbarung der Gnade sein. Oh, lasst uns unsere Gesinnung darauf ausrichten. Lasst uns nüchtern sein. Lasst uns mit einem klaren Sinn uns darauf ausrichten. Das ist das, was ich euch weitergeben möchte. Dann lasst uns eine Zeit einräumen, wo wir beten dürfen, wo wir unserem Herrn gegenüber ausdrücken dürfen, was uns wichtig ist. Und ich will auch beten danach.
Vater im Himmel, wir wollen darum beten, dass diese scheinbar so einfachen Wahrheiten, dass du sie tief hineinlegst in unser Herz und dass du uns eine tiefe Überzeugung schenkst. dass Rettung allein in diesem einen Namen ist, den du uns gegeben hast in Jesus. Wann in der ganzen Geschichte, Herr, könnte es je nochmal passieren, dass sich Verheißung um Verheißung um Verheißung um Verheißung erfüllt und wir sehen dürfen, oh ja, da ist die Rettung gekommen, die Gott uns vorbereitet hat. Die Welt wird uns noch viele Möglichkeiten anbieten. Es scheint 1000 Wege dazu zu geben, Frieden mit dir zu bekommen, irgendeine Form von Glauben zu leben. Herr, lass es uns begreifen, lass es uns verstehen und pflanze es tief in unser Herz hinein, dass es keine Rettung, keinen Weg geben kann als Christus allein. Ich will dich bitten, Herr, dass wir als Gemeinde und dass ich selbst auch in meinem Leben, dass wir es ernst nehmen und dass wir uns auf dein Kommen vorbereiten. Weil es wird nicht angekündigt werden, das zweite Mal durch eine Stimme. Es wird nicht laut ausgerufen werden, es wird nicht laut proklamiert werden, so in den nächsten Tagen ist es soweit. Es wird ein Dieb in der Nacht, es wird plötzlich sein, Herr. Bitte bereite uns darauf vor. Bitte sprich du unser Leben hinein, leg den Finger auf die wunden Punkte und wirk du durch deinen Geist, Herr, dass wir freudig all diese Dinge aufgeben, um dich in dieser Welt wiederzuspiegeln, solange wir darin leben, solange du uns darin lässt. Danke dir für diese wunderbare Botschaft, Herr. Danke, dass wir auch wissen dürfen, dass wir all das nicht selber ausräumen müssen, sondern dass wir diesen wunderbaren und herrlichen Zugang und den Frieden mit dir durch Jesus Christus und durch das vergossene Blut haben. Wie groß und wie wunderbar bist du, Herr, dass du diese Rettung gewirkt hast. Lass uns in rechter Weise diesen dessen jetzt auch gedenken und das gemeinsam feiern. Amen.